Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jura und die Welt da draußen. Heute mit dem Thema, wie wird man Gründer einer mittelständischen Kanzlei? Als Gast habe ich heute Laurent Westermeier. Er ist Partner und Gründer bei Westermeier und Lerck GbR. Er ist Fachanwalt im internationalen Privatrecht und ist als Avocato Stabilito in Italien zugelassen. Hallo Laurent.
Hallo Christian, freut mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Ja, danke, dass du meine Einladung angenommen hast und dass wir jetzt ein bisschen darüber sprechen können, wie du eigentlich dahin gekommen bist, wo du jetzt bist und ja, was du eigentlich so machst. Also ich würde mal sagen, die erste Frage, die mich zum Beispiel interessiert, wo hast du eigentlich studiert und wie lief das bei dir ab?
Also relativ unspektakulär. Ich habe ganz normal an der Uni in München studiert. Manche behaupten ja bis heute noch, dass die Münchner Uni die allerbeste von den besten Jurafakultäten in ganz Deutschland hätte. Da du in Köln studierst, hast oder noch studierst, wirst du natürlich das Gleiche von deiner Uni behaupten.
Wow.
So komisch das klingen mag, ich habe irgendwann einmal das Gefühl entwickelt, auf der Welt müsse es doch gerecht zugehen. Und nachdem es auf der Welt gerecht zugehen müsse, sind ja dafür schließlich die Juristen zuständig. Und das war so mein leidenhafter Gedanke, warum ich mich mit Jura beschäftigt habe. Außerdem hat mir, ja, auch wenn es vielleicht bei meinem Dialekt nicht ganz offensichtlich ist, hat mir Deutsch viel Spaß gemacht. Also ich hatte das Gefühl, da kann ich mich auch ausleben, vor allen Dingen schriftlich ausleben. Ja, und so habe ich, ohne dass ich irgendwelche Vorkenntnisse hatte oder dass irgendjemand in meiner Familie auch mit Jura bis dahin irgendwas zu tun gehabt hätte, mich entschlossen zu studieren. Und München lag halt nahe und die ersten Semester bin ich auch gependelt. Ich lebe privat auch heute noch oder wieder am Chiemsee. Und da bin ich halt mit dem Zug nach München gefahren. Und erst so nach ein paar Semestern hat sich dann die Möglichkeit gegeben, auch in München zu wohnen. Dort habe ich dann nach 8 Semestern mein erstes Staatsexamen gemacht und nachdem ich meinen ersten Wohnsitz ja am Chiemsee hatte, bin ich dann für die Referendarzeit entsandt worden an das Landgericht in Traunstein. Also richtig schön mitten in Oberbayern.
Ja, da hat man noch einen schönen Blick auf die Berge. Also das stelle ich mir sehr idyllisch vor eigentlich. Und ja, krass. Also da bist du dann am Anfang viel durch die Gegend gefahren. Und ich meine, die Wohnsituation in München hat sich ja über die Jahre jetzt nicht unbedingt gebessert, was Wohnungen angeht, ne?
Nein, absolut nicht. Also zu der Zeit, zu der ich studiert habe, also so Mitte der 80er Jahre, war das mit Wohnen noch nicht so problematisch und vor allen Dingen auch nicht so teuer. Also ich kann halt fast allen Eltern nur empfehlen, die vorhaben, dass ihre Kinder mal in München studieren sollen, doch möglichst früh, kurz nach der Geburt am besten, schon ein Apartment in München zu erwerben, das man dann über die Jahre abbezahlt mit Mietern und dann irgendwann einmal dazu kommt, dass der Sohn oder die Tochter, die nach München zum Studieren geht, dann da wohnen kann.
Ja, der Tipp, tatsächlich, das stell ich mir ganz, ganz gut funktionierend vor. Also jetzt, wo du es sagst, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist gar keine schlechte Methode, wenn man dann...
Hätte ich es mal gemacht. Ich habe nämlich jetzt einen Sohn, der Jura studiert in München.
Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne?
Ja, genau.
Du hast nach dem 8. Semester schon dein Examen gemacht. Hast du dich zum Examen schon spezialisieren müssen können? Also wie lief das damals?
Bei uns gab es damals ein Wahlfach. Also man hatte eine Klausur, das glaube ich war die 8. Klausur, zu der konnte man also ein Wahlfach oder musste ein Wahlfach nehmen. Und ich habe mir natürlich überlegt, also so viele Wahlfächer, wie es heute gibt, ich kenne das ja jetzt vom Studium meines Sohnes, gab es bei uns damals nicht. Im Grunde waren die Wahlfächer dann letztendlich eine Erweiterung der Hauptfächer. Das heißt also Verwaltungsrecht oder Strafrecht oder Zivilrecht. So richtige Spezialisierungen waren das nicht. Und nachdem ich mich eigentlich damals im Verwaltungsrecht wohlgefühlt habe, habe ich dann einfach besonderes Verwaltungsrecht genommen, so hieß es. Das heißt, es war eine Erweiterung vom Baurecht, da kam dann noch Beamtenrecht dazu. Das waren dann die Themen. Aber sowas wie heute, dass ich sage, ich kann Wirtschaftsrecht nehmen oder kann mich mit Gesellschaftsrecht spezifisch befassen. Diese Möglichkeiten gab es bei uns damals so noch nicht.
Okay, das heißt, während des Studiums war das alles nur, ich sag's mal, Mainstream-Jura. Wie kam es dann dazu, dass du dich jetzt dann Richtung internationales Wirtschaftsrecht entwickelt hast? Also kam das im Referendariat vielleicht schon oder?
Ja, das kam sicher im Referendariat. Also ich sag mal, die Entscheidung fürs besondere Verwaltungsrecht war jetzt auch keine Herzensentscheidung, sondern wie so häufig hat man darüber nachgedacht, naja, wo komme ich mit relativ überschaubarem Aufwand doch zu vernünftigen Ergebnissen? Und ich war eigentlich immer ja stark an der Praxis interessiert und wollte deshalb auch mein Universitätsstudium so schnell als möglich hinter mich bringen. Und war eigentlich schon von zu Hause aus in Richtung ja, Wirtschaftsrecht etwas orientiert, weil ich stamme aus einem kleineren bis mittelständischen Unternehmen und ich habe halt diese Art zu leben, diese Art zu arbeiten, die habe ich schon als Kind mitbekommen und mir hat das also immer Spaß gemacht zu sagen, ich arbeite für mich. Ja. Also ich bin nicht unbedingt, dass ich sage, ich wollte Chef werden oder so, aber ich wollte einfach selbstständig werden, weil ich das einfach von zu Hause auch so gewohnt war.
Ah, okay. Das heißt, das war auch schon quasi das erste Indiz dafür, dass du sagen wirst, ja, ich möchte eine eigene Kanzlei haben. Also wie lief das dann ab? Du hast dein Referendariat gemacht, hast da Interesse auch weiter am internationalen Wirtschaftsrecht gehegt und wie?
Ja, also ich hatte mich natürlich entschlossen, ich wollte unbedingt eine Auslandsstation auch machen. Hatte mich interessiert, ursprünglich eben gerade für Italien, weil das für mich immer so, wie vielleicht für viele andere, ein Sehnsuchtsort ist. Habe da aber nur Absagen bekommen. Ich wollte nach Mailand, da gibt es eine deutsche Außenhandelskammer, also eine deutsche-italienische Wirtschaftskammer und hatte eigentlich immer nur Absagen bekommen. Habe mich dann in der Zwischenzeit umorientiert, weil ich gesagt habe, naja, das wird da nichts. Hatte dann schon eine feste Zusage für die Vereinigten Staaten. Und zwar, ich wollte damals, weil ich passionierter Segler war und Regattasegler, wollte unbedingt an die großen Seen, weil dort die Klasse, in der ich damals gesegelt bin, starr, unheimlich aktiv war. Und ich sagte, kannst du das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Und wenige Wochen, bevor ich also abreisen wollte in die Vereinigten Staaten, die haben sich schon sehr gefreut, weil sie gesagt haben, sie hatten noch nie einen deutschen Juristen und das wird sicher interessant. Hat mich dann Italien angerufen und hat gesagt, ja, Herr Westermeier, jetzt wäre doch dieser Platz, also in der deutsch-italienischen Wirtschaftskammer, in der Rechtsabteilung, der wäre frei. Und dann habe ich halt einfach eine Augenblicksentscheidung getroffen, wohl wissend, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt außer den üblichen Wortwendungen, die man braucht, um in einem italienischen Lokal vor der Freundin zu verlieren, nichts weiter konnte. Ne? Also ich musste dann relativ zügig einen Crashkurs machen. Das lief auch dann ganz gut. Mir wurde jemand empfohlen. Nun laufen die Italienischlehrer oder liefen damals natürlich am Chiemsee jetzt nicht in Scharen umher. Aber ich habe einen gefunden und der hat das mit mir dann auch gemacht und ich fühlte mich da eigentlich ganz wohl und bin runtergekommen und die ersten Leute, die mir reden gehört haben, haben gesagt, ja, das sei alles ganz witzig und das klänge auch irgendwie so nach Italien und Italienisch, aber so richtig sei das jetzt dann doch alles nicht. Da habe ich dann festgestellt, dass der Kollege, der mich da unterrichtet hatte, war rumänischer Staatsbürger und wenn man weiß, dass Rumänisch dem Italienischen halt sehr, ja in gewisser Weise sehr nahe kommt, also wenn man Italienisch spricht, dann kann man auch Rumänisch zumindest lesen, war mir dann klar, dass da die eine oder andere rumänische Note eingeflossen war. Hat aber nichts gemacht, die Leute dort waren wirklich super nett. Und übers Reden, und ich habe nie ein Diplom, ich habe nie einen Abschluss in Italienisch gemacht, sondern ich bin einfach, naja, ich habe es immer so gesagt, ich habe es auf der Straße gelernt. Ne? Und das kommt mir heute oft zugute mit italienischen Mandanten, weil die sagen, Herr Westermeier, Sie reden eigentlich so, wie wir auch reden. Da stimmt jetzt nicht jeder Konjunktiv und da stimmt nicht jede Form hundertprozentig, aber man versteht mich. Ja? Also ich bin kein akademischer Italien-Sprecher.
Sehr gut. Also darüber kam quasi dann schon das Interesse für Italien.
Genau, das war die Initialzündung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich kam ja vom Land. Also wir hatten jetzt keinen internationalen Background und alles, was ich bis dahin gelernt habe, ich war auf einem naturwissenschaftlich-mathematischen Gymnasium, das war Englisch. Ne? So, und Englisch war ja damals auch nicht so, man hat ja keine englischen Nachrichten gesehen, man hat keine englischen Filme geguckt oder sonst was. Also Englisch war dort keine Sprache, die man gelebt hat. Das ist heute völlig anders, also in eurer Generation völlig anders. Wenn ich meine Kinder anschaue, die sprechen Englisch in einer Art und Weise, da mache ich Eurotalk. Ja. Also,
okay.
Ja, und Italienisch war dann letztendlich auch die Initialzündung, dass ich dann weiter ins Ausland gegangen bin, weil mir diese Sprachkombination Deutsch-Italienisch, die gab es halt nicht so wirklich. Und als ich zurückgekommen bin aus Italien und mein zweites Staatsexamen hatte, habe ich durch Zufall jemanden kennengelernt, der zunächst als Bundestagsabgeordneter, aber eben schon mit einem Auftrag anschließend zu einer Unternehmerorganisation, zu einer internationalen, nach Brüssel zu gehen, den ich dort kennengelernt habe, und der hat gesagt, ja, das würde ihm als Sprachkombination noch fehlen. Er würde zwar die Organisation dort erst aufbauen und habe kein Geld, aber er könnte so junge Leute wie mich schon brauchen, und ich fand das total spannend und bin dem halt dann zunächst mal über den Umweg, weil er noch Bundestagsabgeordneter war, ein Jahr als Assistent im Deutschen Bundestag, bin ich dann ihm gefolgt nach Brüssel.
Okay, und dann in Brüssel hast du erstmal für ihn bzw. für die Organisation dann gearbeitet, bist also erstmal aus dem Studium nicht direkt in die Selbstständigkeit gegangen.
Doch, ich habe nach dem Studium, also nach dem Referendariat, ein bisschen später, mich damit befasst, eine Promotion zu schreiben, hatte dann also auch einen Doktorvater, war da schon dabei, wurde dann aber aus dieser akademischen Lethargie gerissen, und ich habe eine Anwaltskanzlei bei uns heraus angesprochen und habe gesagt, könntest du nicht bei uns arbeiten, wir hätten gerade dringend Bedarf, habe dann da 5-6 Monate zwischendurch gearbeitet, weil ich dachte, ich könnte meine Promotion nebenbei noch fertig machen. Das hat natürlich nicht geklappt, weil wenn du anfängst zu arbeiten und mir macht mein Job Spaß nach wie vor, dann lässt du halt andere Dinge liegen. Und das hat mich dann aber auch nicht befriedigt, weil ich gemerkt habe, hoppala, also Promotion läuft nicht. Da in der Anwaltskanzlei will ich eigentlich gar nicht so viel arbeiten. Und dann kam eben dieses Treffen mit diesem Bundestagsabgeordneten anlässlich einer Veranstaltung, wo man einfach ins Gespräch gekommen ist. Das kam mir dann gerade recht. Und dann bin ich eben für 5 Jahre nach Brüssel entschwunden.
Okay. Also dann 5 Jahre in Brüssel für die Organisation und da dann auch enger Austausch mit Italien trotzdem, oder?
Ja, das war so das Konzept dieser Organisation, weil wir hatten, oder die Organisation hat natürlich heute immer noch, Mitgliedsorganisationen, Unternehmerverbände aus ganz Europa. Und die Idee meines Chefs, und die fand ich eigentlich sehr gut, war, es gab natürlich italienische Kollegen, spanische Kollegen, englische, was auch immer, aber er hat gesagt, er will Europa repräsentieren, und wenn er das tut, dann schickt er aus Brüssel nicht einen Italiener nach Italien und einen Spanier nach Spanien und einen Deutschen nach Deutschland, sondern er schickt einen Deutschen nach Italien, einen Spanier nach Frankreich etc. Und wir mussten ja immer, ja damals in der Zeit noch viel Werbung machen für Europa, weil alles, was schlecht war damals, insbesondere für die Unternehmen, kam natürlich aus Brüssel, ganz klar. Also war unsere Aufgabe dort auch, bei aller Kritik, die wir als Unternehmervertreter natürlich an bestimmten Entscheidungen der EU hatten, wollten wir natürlich schon die europäische Fahne auch hochhalten. Und das wurde eben dadurch repräsentiert, dass da ein Deutscher kam, der vielleicht jetzt nicht so eloquent in Italienisch war wie ein Italiener, aber der halt gezeigt hat, hallo, ja, wir sind Europa und es gibt hier einen Austausch auch hinsichtlich der Nationen. Und das hat mir natürlich viel geholfen. Ich hatte viel Gelegenheit, weil man reist ja dann an viele verschiedene Orte. Und ich bin dann oft natürlich nicht nur für diese Konferenz, das Seminar oder diesen Workshop geblieben, sondern hat halt auch immer die Möglichkeit, dann ein bisschen Zeit zu verbringen. Ich habe da viele Freundschaften geschlossen, die mich teilweise ja bis heute begleiten.
Okay, Und nach den 5 Jahren hast du dann dir gedacht, okay, jetzt reicht's, jetzt möchte ich auf eigenen Beinen stehen.
Ich habe mich immer als Jurist gefühlt, jetzt nicht als reiner Interessenvertreter. Das war auch so gestaltet, dass ich zwar natürlich wie jeder andere auch dort alle ja, Außenjobs gemacht habe, aber intern in der Organisation war ich zuständig für die juristischen Themen, und zwar sowohl für, sage ich mal, den Innenbereich, das heißt Gestaltung von Arbeitsverträgen, Verträgen mit Dienstleistern etc. und dann halt auch für die juristische Bewertung von Gesetzesvorhaben oder Richtlinienvorhaben der Europäischen Union. Also zu dieser Zeit gab es ja die Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte zum Beispiel. Das ist damals begonnen. Dann kamen die ersten Ansätze, mit denen man verhindern wollte, dass die europäische Autoindustrie an allem und jedem ihrer Teile an den Auto ein ewiges Recht hatte. Also man wollte, dass Ersatzteile eben auch durch Mittelständler nachgefertigt werden können, um hier den Markt und die Monopole aufzubrechen. Und dazu haben wir natürlich juristische Stellungnahmen abgegeben. Und da haben wir unsere Mitgliedsunternehmen und Mitgliedsorganisationen befragt. Dann kamen die Stellungnahmen der einzelnen nationalen Rechtsabteilungen rein. Und meine Aufgabe war halt, die dann, wenn es denn möglich war, die halt zusammenzufassen und zu einer einheitlichen Meinungsbildung beizutragen. Weil was die Europäische Union nicht wollte und was sie heute nicht will, ist, die will nicht hören, was die Deutschen zu sagen haben, die wollen nicht alleine hören, was die Franzosen zu sagen haben, sondern die wollen natürlich, wenn es möglich geht, wenn es um Wirtschaftssektoren geht, dass dieser Wirtschaftsbereich eben einen einheitlichen Input liefert. Und das war so meine Aufgabe. Und nach 5 Jahren hat mein Chef zu mir gesagt, dass er gerne in Pension gehen möchte und dass er sich vorstellen könnte, dass ich das übernehme. Und jetzt muss man nur wissen, dass diese Jobs, wenn man Generalsekretär einer solchen internationalen Vereinigung ist, da wird es politisch. Das heißt, du bist dann eher ja ein Vertreter einer gewissen Politik, natürlich nicht Parteipolitik, aber Wirtschaftspolitik in dem Fall. Und da habe ich gesagt, das ist nicht mehr mein Thema. Ich sehe mich als Jurist und ich möchte auch weiterhin als Jurist tätig sein. Und die 5 Jahre waren toll und die begleiten mich heute noch und helfen mir heute noch bei vielen Dingen, die ich mache. Aber jetzt ist es gut. Und zu der Zeit hat mich eine Münchner Anwaltskanzlei angesprochen, weil die gesagt haben, sie wollen eben ja ihren European Desk ihren European Desk gründen, und da wäre doch so ein Typ wie ich mit der Erfahrung und den Sprachen und überhaupt, das sei doch ganz toll. Ja, habe ich ja dann auch gemacht, war aber immer bei allen Tätigkeiten, das muss ich dazu sagen, mit Ausnahme bei der Organisation in Brüssel, da ging es nicht anders, da war ich angestellt, aber sonst war ich immer selbstständig. Also ich war nie angestellt, als Rechtsanwalt nie angestellt, hatte auch meine Anwaltszulassung die ganze Zeit behalten, weil ich gesagt habe, wenn mich hier in Brüssel irgendwas ärgert und ich nicht mag, dann möchte ich eigentlich am nächsten Tag zurückgehen und wieder meine Tätigkeit als Rechtsanwalt in Deutschland aufnehmen. Ja. Und bei dieser Anwaltskanzlei in München hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass mich Leute, die mich aus Brüssel kannten oder die mich weiterempfohlen haben, mich gesucht haben und gefragt haben, ob ich nicht Fälle für sie übernehmen könnte. Und ich habe das vorher ja schon gesagt, es ging damals um die Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte. Das heißt konkret für Deutschland, dass die Deutsche Post oder dann eben die Telekom ja ihre Monopole aufgeben musste. Und es ging ja nicht nur um die Netze, also es ging nicht nur ums reine Telefonieren, sondern da steckt ja auch noch viel mehr dahinter. Diese Universaldienste nannte man das, nennt man auch heute noch so. Dazu gehörten zum Beispiel die Adressverzeichnisse für die Telefonbücher. Und die waren natürlich extrem interessant, wirtschaftlich interessant, weil dort auch die Adressen von Unternehmen drin waren. Und ich glaube, jeder kennt ja noch diese, oder sollte vielleicht noch kennen, diese gelben Seitenverlage. Und das war ein reines Monopol der Telekom zusammen mit ja, dann wieder regionalen Monopolisten, die diese gelben Seiten aufgelegt haben. Und das musste dann freigegeben werden. Weil man gesagt hat, jeder darf jetzt im Grunde so ein Telefonverzeichnis machen oder so ein Anzeigenverzeichnis machen. Und das wollte die Telekom natürlich nicht und hat dann gesagt, ja, aber das ist ja Wahnsinn, weil das sind ja urheberrechtlich geschützte Werke und wir müssen das ja mit viel, viel Geld, diese Datenbanken pflegen und so weiter. Und da wollten die 70 Millionen D-Mark damals haben, und zwar zweimal im Jahr, nämlich wenn man den Gesamtbestand der 80 Millionen Datensätze, die da dahinter gesteckt haben, haben wollte, um da eben zum Beispiel ein eigenes Nachschlagwerk zu machen, ein Adressverzeichnis zu machen. Das war natürlich völlig absurd. Damit sollte der Markt halt von Haus aus verstopft werden und unzugänglich gemacht werden. Und in dem Bereich hatte ich eben in Brüssel gearbeitet. Und dann kamen sehr schnell so neue Anbieter zu mir, die gesagt haben, also wir müssen da, es muss regulatorisch was passieren. Dann hat natürlich die Deutsche Telekom auch auf zivilrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Weg versucht, die Leute ja vom Kuchen wegzuhalten und auch das Ding zu penalisieren, weil man denen dann Urheberrechtsverletzungen vorgeworfen hat. Also es gab damals die abstruse Idee, dass man gesagt hat, naja, wenn ich das nicht kopiere, sondern ich lasse das abtippen, dann ist das ja keine Übernahme, sondern dann ist ja das eine eigene Arbeit, die ich da reinstecke. Also hat man, und das ist jetzt kein Spaß, hat man diese Nachschlage, also diese Telefonbücher letztendlich nach China geschickt, weil da war es billig, und hat die dort abtippen lassen. Was dazu geführt hat, dass da ganz teilweise ganz lustige Sachen dabei rausgekommen sind, natürlich. Ne? Selbst beim Abtippen kann man natürlich Fehler machen. Und die Deutsche Telekom war auch nicht ganz blöd. Die haben dann so Fangdatensätze in diese Adressverzeichnisse hinein kopiert. Und da konnten die genau sehen, wo ist denn das abgeschrieben worden. Also die Behauptung, wir haben das selber uns alles erarbeitet, ging dann nicht, weil die gesagt haben, ja, aber der Martin Huber in der Schlierseestraße in München, den gibt es gar nicht. Das ist ein Datum, das wir da bewusst hineingesetzt haben, um zu erkennen, ob hier uns hier jemand unrechtmäßig kopiert. Und das ging letztendlich 10 Jahre lang, bis der Bundesgerichtshof irgendwann mal festgelegt hatte, dass es nicht 74 Millionen waren pro Auflage, sondern dass es nur und ausschließlich der Preis einer CD-ROM oder einer DVD war, auf die diese Daten kopiert werden konnten. Und das hat uns dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, ja, aber dann stellen wir natürlich selbstverständlich, wir sind da sehr großzügig, wir stellen der Telekom diese Datenträger zur Verfügung, dann musste man gar nichts mehr zahlen. Wenn man sich aber vorstellt, wie da 10 Jahre lang drüber gestritten worden ist, teilweise sogar, wie gesagt, unter Einschaltung der Staatsanwaltschaften, dann war das ein heftiges Ergebnis. Und unsere Mandanten haben dann teilweise Schadensersatzleistungen in zweistelliger Millionenhöhe bekommen und 10 Jahre prozessieren bei 10 Millionen Euro und damals 5% Zinsen. Da waren alleine die Zinsen schon ganz erhebliche Beträge. Und dann hat alles in Luft aufgelöst. Und das war der Startpunkt meiner Kanzlei, weil ich nach relativ kurzer Zeit der Münchner Kanzlei gesagt habe, tut mir leid, Leute, ich kann für euch gar keine Fälle übernehmen, weil ich das Glück habe, so viele eigene zu haben. Wenn ihr wollt, bleibe ich gerne da, miete euch ein Büro ab, bitte darum, dass mir eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zur Unterstützung zur Verfügung gestellt wird und ich führe halt einen Teil meines Umsatzes an euch ab. Das ging dann ein paar Monate gut, und dann bist du natürlich Unternehmer und schaust dir an, was du umsetzt und was du abgeben musst. Und dann habe ich gesagt, nee, also da möchte ich dann doch lieber das wirklich für mich machen. Habe dann in der Kanzlei meinen Partner gefunden, mit dem ich heute noch, also meinen weiteren Gründungspartner, mit dem ich heute noch die Kanzlei gemeinsam habe, der selber eigentlich gar nicht vorhatte, sich selbstständig zu machen, aber den ich dann in mehreren Abendveranstaltungen davon überzeugt habe, dass das eine gute Idee war, weil mein Plan war immer, ich habe gesagt, ich kann und werde und will es nicht allein machen. Also ich möchte keine Großkanzlei sein oder in einer Großkanzlei tätig werden, aber ich möchte auch niemals das alleine machen. Das hat mehrere Gründe. Ich glaube, der wesentliche Grund ist, du brauchst einen Sparringspartner. Also das ist für mich ganz entscheidend, auch heute noch. Mein Partner und ich, wir sprechen mehrfach am Tag miteinander über Fälle, wir diskutieren Dinge gemeinsam, nicht um jetzt unsere Vergütung maximal nach oben zu treiben, um Dinge doppelt abzurechnen, sondern weil es einfach es bringt einen weiter. Und wir sind auch, so gut wir uns als Partner verstehen, aber von unserer Denkweise her sind wir sehr unterschiedlich und es kann einem nur in der eigenen Betrachtung weiterbringen.
Absolut. Okay, also das heißt, das war dann quasi dein Weg dahin zu sagen, okay, ich möchte mich dann damit selbstständig machen. Und das heißt, du hast dann primär am Anfang die Mandanten rangebracht oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das war natürlich so, weil ich hatte dann im Grunde schon einen gewissen Pool, aus dem ich schöpfen konnte. Und es gab zu der Zeit, außer zwei, drei Großkanzleien, von denen die meisten aber für die Telekom gearbeitet haben, gab es nur sehr wenige Kanzleien in Deutschland, die sich mit diesem Thema spezialisiert haben. Und da gab es vielleicht 4, 5 und deshalb war das natürlich gerade in den Anfangsjahren immer wieder die Möglichkeit durch Werbung, ohne dass wir jetzt irgendwie groß in Zeitungen, in Zeitschriften oder sonst was auftreten mussten. Ich musste ja auch keine Artikel schreiben oder so, weil wir waren dann teilweise 20 Verfahren gegen die Deutsche Telekom. Die wurden dann an einem Verhandlungstag abgewickelt. Da kannte man sich natürlich untereinander und hat gesagt, naja, wenn du die nicht vertreten kannst, weil da könnte es wieder Interessenkollisionen geben zwischen den kleineren Unternehmen, dann hat man sich halt da gegenseitig empfohlen. Und dadurch mussten wir nie aktiv Akquise betreiben, sondern ich muss eigentlich sagen, bis heute lebt unsere Kanzlei einfach von Empfehlungen.
Okay, das ist natürlich schon mal praktisch, wenn man da gar nicht extra noch Artikel schreiben muss, Werbung schalten muss oder Ähnliches. Das macht natürlich das Leben auch einfacher. Also du würdest schon sagen, dass quasi dein gesamter Weg dich gut darauf vorbereitet hat, da die eigene Kanzlei zu gründen mit deinem Partner, oder?
Ja, absolut. Also erstmal habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich war zu Hause gewohnt, dass man ja unternehmerisches Denken in gewisser Weise mitbringen muss. Weil eines muss man sagen, an der Uni kriegst du kein unternehmerisches Denken vermittelt. Ja, das ist klar. Weil das immer noch so betrachtet wird, wenn ich Rechtsanwalt werde, dann hänge ich mein Schild raus und dann werden die Leute schon kommen, nicht? Also, aber das hat sich ja komplett verändert. Man muss ja nur schauen, wie heute Großkanzleien agieren, welche Summen die in die Hand nehmen, bei den jungen Studenten zu werben. Das hat natürlich nicht nur den Effekt, dass man da gute Leute kriegen will, sondern auch zu zeigen, schaut her, bei uns, da geht was voran und so weiter. Das hat schon einen mittelbaren Effekt, halt damit Klienten zu werben, ganz klar.
Ja, absolut. Jetzt würde ich sagen, gehen wir den Schritt weiter. Also wir haben ja jetzt, finde ich, schon gut beleuchtet, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Was war für dich der Reiz an der eigenen Kanzlei und was ist auch für, würde ich sagen, für Interessenten bei dir oder Mitarbeitende, also angestellte Rechtsanwälte bei dir, was ist so der Reiz dafür, in einer mittelständischen Kanzlei zu arbeiten?
Naja, ich kann natürlich jetzt dazu im Wesentlichen nur von unserer Kanzlei berichten. Wir sind vielleicht nicht so die typische Kanzlei, weil ich habe aus meiner Tätigkeit in Brüssel eine ganze Menge von Klienten aus dem Ausland mitgebracht. Ich hatte in Brüssel auch Fachverbände, also internationale Fachverbände, die ich vertreten habe oder für die ich als Geschäftsführer dort tätig war. Und die sind dann auch in München dann wieder gekommen und haben gesagt, könntest du das nicht weiter für uns machen? Das heißt, unsere Kanzlei lebt sehr nahe und lebt mit Unternehmen, die wir halt nicht nur rechtlich betreuen, sondern teilweise auch darüber hinausgehend, also unternehmerisch, managementmäßig betreuen. Das ist auch etwas, was einem als Wirtschaftsanwalt relativ bald begegnen wird, insbesondere wenn man es mit kleineren Unternehmen zu tun hat. Ich habe 2, 3 Mal den Fehler gemacht, dass ich, nachdem ich für einen Mandanten etwas gestaltet hatte, eine neue Geschäftsidee, und die dann nicht performt hat, dann hinterher gesagt hat, ja, ich hatte da schon gewisse Zweifel, unabhängig jetzt von dem Vertrag, ob ich den jetzt gut oder schlecht gemacht habe, aber alleine von der Geschäftsidee war ich nicht so wirklich überzeugt. Na, der Mandant sagt, Herr Westermeier, ich erwarte von Ihnen, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, ich erwarte von Ihnen, dass Sie mir nicht jetzt einfach nur juristische Lösungen vorführen. Da erwarte ich schon mal von Ihnen, dass die praktikabel sind. Ich will ja auch von Ihnen jetzt nicht drei Lösungsvorschläge, wo Sie sagen, naja, und das könntest du machen oder du könntest das so machen oder so. Du musst mir schon mal juristisch sagen, was du fürs Sinnvollste hältst. Aber ich erwarte von dir, du siehst ja viel, du hörst ja viel, du hast das viel mit Unternehmen zu tun. Ich erwarte von dir, dass du auch sagst, das halte ich für gut oder halte ich für schlecht. Kann ich mir ja immer noch aussuchen, ob ich sage, naja, der erzählt mir jetzt hier Mist und hat keine Ahnung, der ist ja Jurist und hat vom wirklichen Leben noch nie was verstanden. Und dadurch bin ich dann relativ schnell auch in die Thematik reingerutscht, weil ich gemerkt habe, die Leute erwarten das von mir. Und ich habe das große Glück, ich muss die Entscheidungen, die unternehmerischen, am Schluss nicht treffen, aber ich finde es halt bis heute spannend, mitwirken zu dürfen und auch, ja, um die Meinung gebeten zu werden.
Und was würdest du sagen, was macht dann für angestellte Rechtsanwälte beziehungsweise für Bewerber beziehungsweise Interessenten bei euch, was macht für die den Reiz eurer Kanzlei aus? Also dieses nahe am Unternehmen sein primär, oder?
Und vor allen Dingen auch das Sprachliche und das Internationale. Also alle Kolleginnen und Kollegen bei uns sprechen mehrere Sprachen und haben die Gelegenheit bei uns, diese Sprachen auch anzuwenden. Und für uns ist es natürlich ein großer Vorteil und unsere Unternehmen, mit denen wir hauptsächlich arbeiten, das sind Mittelständler, die aber sehr viel auch im Ausland unterwegs sind, die haben halt den Vorteil, dass wir mit denen mitgehen, dass wir dort auch für die mit übersetzen. Und für mich war das immer, oder ist es nach wie vor ein großer Extra-Effekt, wenn ich halt mich da auch einbringen kann. Und ich glaube, das geht meinen Kolleginnen und Kollegen genauso. Also wir haben bei uns sprechen mehrere Spanisch, sprechen eigentlich alle Italienisch, es spricht natürlich jeder Englisch und die Mehrzahl spricht auch noch Französisch. Und das ist schon auch, denke ich, für einen persönlich eine große Befriedigung, wenn man das halt machen kann. Und das bringt uns auch, sage ich mal, auf ein gewisses Level an Mandanten, die man sicherlich ansonsten mit so einer kleinen, relativ kleinen Kanzlei mit vier Berufsträgern und noch einer italienischen Juristin ansonsten halt so nicht hätte. Und wir, also vor Covid zumindest, jetzt mal wieder zunehmend, aber wir reisen da auch viel und es gibt halt auch die Möglichkeit bei uns halt das auch zu nutzen. Also mit Mandanten zu verreisen oder zu den Mandanten zu reisen, das denke ich, macht schon auch was aus. Ich spreche jetzt nicht von Work-Life-Balance, das ist klar, es ist zunächst mal immer Arbeit, aber wenn das Work einfach ein bisschen farbiger ist, ja, also colorful Work-Life-Balance.
Sehr gut.
Also das glaube ich, interessiert viele bei uns.
Jetzt, ja, da hast du jetzt schon Work-Life-Balance angesprochen. Das wäre jetzt auch schon in Anbetracht der fortgeschrittenen Folge meine letzte Frage. Wie steht es bei dir und bei deinen Angestellten um die Work-Life-Balance, sofern du das einschätzen kannst?
Also bei mir ist das sicherlich ein phasenweises Thema. Also ich war in Brüssel sicher Workaholic. Mhm. Ich habe da durchgearbeitet, weil ich fand es alles nur spannend und nur toll. Und ich hatte damals auch keine Familie, sodass ich eigentlich so alle 3-4 Wochen am Wochenende einfach durchgeschlafen habe, weil ich dann einfach mein Körper sich das wiederholen wollte, was er vermisst hat. Als ich dann zurückgekommen bin, ging das natürlich alles Schlag auf Schlag. Kanzleigründung, heiraten, Kinder. Ich wollte im Grunde meine Workaholic-Phase fortsetzen. Und da muss ich sagen, habe ich eine Frau an meiner Seite, die mir ganz klare Signale ausgesandt hat, wann es mal Zeit war, auch Pause zu machen. Für die Familie, für die Kinder. Und dafür bin ich ihr heute sehr dankbar, weil ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die so in ihrer Arbeit aufgegangen sind, dass sie nicht gemerkt haben, dass sie nebenbei die Familie verloren haben. Und es kommt nicht von ungefähr, dass es in unserem Berufsbild viele gibt, die längst geschieden sind. Da brauchst du jemanden, der dich da rausholt. Also das war für mich immer ganz wichtig. Je älter ich werde, umso mehr merke ich einerseits, dass ich einfach auch ein bisschen mehr Balance brauche. Wobei es für mich immer ganz wichtig ist, dass ich, auch wenn ich zum Beispiel mal ein paar Tage weg bin, sind meistens eher kurze Pausen, brauche ich trotzdem den Kontakt. Ich bin neugierig, bin immer noch neugierig, ich möchte wissen, was los ist, und ich versuche dann auch Dinge schon von außen ein bisschen mitzugestalten, damit ich, wenn ich zurückkomme, nicht in einem Haufen ertrinke. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich habe das festgestellt, ich habe immer wieder versucht, so mal eine Woche oder gar nichts zu tun, überhaupt mich nicht damit zu beschäftigen. Ich merke aber, mein Beruf ist auch mein Leben, und das brauche ich, und ich bin viel entspannter, wenn ich eben am Tag 1-2 Stunden das Ganze verfolge, und dann kann ich für den Rest des Tages auch wirklich entspannen. Das weiß auch meine Familie, und deshalb lassen die mich das auch tun und wissen, dass ich dann einfach besser zu handeln bin hinterher. Sicherlich ist nach wie vor mehr Work wie Life. Ja, das ist so. Aber das habe ich mir auch selber so gewünscht, und ich lebe das auch. Und es macht mir auch Spaß. Dafür muss man halt schauen, dass der Rest einfach Qualitätszeit ist. Absolute Qualitätszeit. Ja. Bei den Mitarbeitern haben wir damals, und haben das immer wieder gesagt, als wir die Kanzlei gegründet haben, ihr seid ja Angestellte, und wir erwarten von euch natürlich nicht, dass ihr jetzt so viel Zeit im Büro oder mit der Arbeit verbringt. Das machen die meisten auch individuell. Für mich als Chef, wenn ich das so sagen darf, ist halt wichtig, dass das Ergebnis stimmt. Weil wenn einer in 6 Stunden das gleiche Ergebnis oder die gleiche Leistung bringt wie ein anderer, der 8 oder 10 Stunden dafür braucht, dann sollte er auch nach 6 Stunden gehen dürfen. Also ich bin nicht dafür, dass man die Leute ausbeutet. Ja, insbesondere bei der kleinen Kanzlei, in der wir sind, merkst du sehr schnell, ob jemand überfordert ist, der dann krank wird, der dann ja nicht mehr so gut drauf ist. Und deshalb ist das für unsere Mitarbeiter, versuchen wir auf jeden Fall denen diese Möglichkeit zu geben. Was jeder daraus selber macht, ist, wie gesagt, ist seine Geschichte. Natürlich erwarte ich, dass wenn der Arbeitsstau groß ist und die Anforderungen hoch sind, dass man nicht sagt, ja, jetzt mache ich um 5 Uhr Schluss, weil ich mache immer um 5 Uhr Schluss, sondern dass man dann eben solche Wellen auch nimmt und sagt, okay, jetzt müssen wir alle mal draufhauen, und nächste Woche kann man mal wieder ein bisschen weniger tun. Aber letztendlich, meine Auffassung dazu ist, ob es sich jetzt um einen Selbstständigen oder einen angestellten Rechtsanwalt handelt, unser Berufsbild geht eigentlich für mich von einer sehr selbstständigen Tätigkeit aus. Und das heißt, auch wenn ich nicht selbst der Kanzleipartner bin oder so, aber ich möchte doch als Anwalt nach der langen Zeit, in der ich ausgebildet worden bin, und gehe davon aus, dass viele den Beruf auch deshalb ergreifen, weil sie ihn wirklich machen wollen. Es gibt bei Jura sicher viele, die studieren, weil es ihnen nichts anderes einfällt. Aber wer Rechtsanwalt werden will, gehe jetzt mal davon aus, ist Überzeugungstäter. Und der, denke ich, wird es für sich so gestalten, wie er am besten damit umgehen kann.
Okay, also das heißt, du würdest sagen, Work-Life-Balance für die angestellten Anwälte bei euch, das ist auf jeden Fall gegeben. Also ich meine, ich bekomme das ja auch teilweise mit, dass dann Bekannte von mir, die jetzt schon als Anwalt in Kanzleien arbeiten, dass dann quasi gesagt wird, so, hier arbeite mal ein bisschen langsamer, nach dem Motto, du musst doch hier billable hours machen. Und das ist ja...
Nee, also das gibt es bei uns nicht. Wir haben immer wieder Kolleginnen und Kollegen, wo ich sagen muss, du, es ist gut jetzt. Also wir haben das insbesondere gemerkt, als Covid war, also die höchsten oder gefährlichste Zeit, nennen wir es mal so, weil von Inzidenzen und Wellen und so weiter, da brauchen wir ja gar nicht mehr reden, da kennt sich eh keiner mehr aus. Aber als es am Anfang noch keine Impfstoffe gab, als wirklich Angst, Verunsicherung war, hatten wir einige von unseren, gerade zu der Zeit waren auch Kollegen, wir haben ja immer Kollegen und Kolleginnen, die hospitieren bei uns. Die haben dann irgendwo ein Zimmer in München gehabt und die wollten einfach aus der Kanzlei nicht mehr rausgehen. Die wollten in der Kanzlei sein und dort arbeiten. Wir haben eigentlich eine sehr, sehr schöne Kanzlei mit einem grünen Innenhof in München, wo man also aus meiner Sicht wirklich gut arbeiten kann und das Umfeld stimmt. Und die habe ich wirklich nach Hause schicken müssen. Ich habe gesagt, das geht nicht. Du musst jetzt mal nach Hause gehen. Du kannst die ganze Zeit in der Kanzlei sein. Ja? Also die Fälle gibt es schon auch. Und da sehe ich mich eigentlich als Chef und als Partner schon auch in der Verpflichtung, den Leuten zu sagen, wann es dann einmal gut ist. Natürlich, letztendlich muss auch bei uns die Kasse am Ende stimmen. Und da muss jeder mit tun. Aber dass wir den Billable Hours hinterherjagen und wie du gerade gesagt hast, arbeite langsam oder führt doch bitte möglichst viele interne Besprechungen, damit wir Stunden duplizieren können, das gibt es bei uns nicht. Und das würde auch bei unseren Mandanten nicht gut ankommen. Die kommen zu uns, weil sie einerseits eine persönliche Dienstleistung mit hoher Qualität, aber zu vernünftigen Preisen erwarten.
Okay. Ja, Laurent, dann würde ich sagen, ist das ein schönes Wort zum Sonntag. Vielen, vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast. Also
ich hoffe, meine bayerische Sprachfärbung ist nicht so markant, dass man mich auch noch
versteht. Ja, das, glaube ich, wird kein Problem sein. Also vielen, vielen Dank dafür. Und falls ja unsere Zuschauer irgendwelche Fragen haben, Anregungen, Anmerkungen zum Podcast, ja, gerne auf den Social-Media-Kanälen Jura und die Welt da draußen bei Instagram oder Facebook oder ja, gerne auch den Podcast bewerten auf den beliebten Portalen, gerne bei Spotify, Apple Podcast oder ähnliches. Ja, Laurent, nochmal an der Stelle vielen Dank für die Folge.
Ja, und es war ein schöner Abschluss von dieser Woche, Freitag, 18 Uhr.
Ja, also genau, ein schönes Ende. Und ja, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Laurent, und dir noch ein schönes Wochenende.
Danke dir, Christian. Servus.